Ein herzlich willkommen an alle, die hier sind. Dies ist die Auftaktveranstaltung des Querschnittsbereichs Autonome Systeme und Selbstbestimmung vom Weizmaum-Institut. Wir sind am 13.12. zusammengekommen und freuen uns sehr auf einen Vortrag von Professor Dr. Hans-Jörg Krejowski von der Universität Bremen. Seines Zeichens Leiter des Lehrstuhls für Theoretische Informatik. Das heißt selber Informatiker und insbesondere der Bereich der Informatik, der an einer Klarheit von Begriffen interessiert ist, bis oder im Allgemeinen in formaler Bereiche. Und diese präzise Präzisierung von Begriffen interessiert uns ja auch insbesondere. Deswegen hat der Vortrag auch den Titel Wie autonom sind sogenannte autonome Waffensysteme eine Begriffskritik. Das heißt, es geht um Klarheit an der Stelle. Ich möchte noch hinzufügen, dass Professor Dr. Hans-Jörg Krejowski auch im Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung tätig ist, ein von Josef Weizenbaum auch mitgegründeter Verein, der auch sich zur Aufgabe gemacht hat, dass sich quasi Expertinnen und Experten der Informatik zur Technik äußern, wenn sie eine gesellschaftliche oder politische Relevanz hat. Und ich vermute, dass es bei autonomen Waffensystemen eindeutig gegeben ist. Und deswegen freue auch ich mich jetzt auf den Vortrag und herzlich willkommen, Professor Dr. Hans-Jörg Krejowski.
Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich will gerne versuchen, zu diesen sogenannten autonomen Waffensystemen und deren Autonomie was zu sagen. Was ich nicht machen werde, ist eine mathematische Präzisierung im Sinne der theoretischen Informatik, obwohl das ja mein Fachgebiet ist. Und obwohl ich tatsächlich in einem Sonderforschungsbereich schon mal mehrere Jahre, also praktisch ein Jahrzehnt lang, auch theoretisch über autonome Prozesse geforscht habe. Aber das ist bei Waffensystemen, glaube ich, nicht der Hauptpunkt, dass man da eine mathematische Definition kriegt, sondern überhaupt erstmal sieht, was da gemeint ist. Und ich fange an, ein bisschen diese Art Waffensysteme, um die es da geht, vorzustellen. Und dann komme ich auch ganz explizit zu der Art Autonomie, die dabei verwendet wird. Aber dann erst ein Stück weit später. Was man hier sieht, ist ein Bild von der Hiron TP. Das ist eine Drohne, die in Israel gebaut wird und die gerade von der Bundesregierung und Bundeswehr in 5 Exemplaren geleast wird für ein paar Jahre zum Kostenpunkt von 1 Milliarde Euro, was ein wahnwitziger Betrag ist für ein geleastes System, was bewaffnungsfähig ist, aber bisher noch keine Bewaffnung hat, das wird noch ein paar hunderttausend Euro mehr kosten. Und ob es dann je gemacht wird, ist noch ganz unklar. Das ist auch noch kein autonomes System, sondern ein sogenanntes teilautonomes System. Wie die hier abgebildeten Systeme, die eben alle unbemannte Systeme genannt werden, und die gibt es eben in allen Ebenen der Kriegsführung, also Luft, Wasser, unter Wasser, über Wasser, auf dem Land. Wobei eben im Einsatz sind hauptsächlich die in der Luft agierenden, eben die Drohnen. Und alle hier abgebildeten sind nicht vollautonom, sondern teilautonom. Das heißt, die können sich alle autonom bewegen, aber schießen nicht autonom und werden dann aber vollautonom, sobald man das Schießen auch noch technisch realisiert, sage ich gleich noch mehr. Unbemannte Systeme müsste natürlich eigentlich unbemenschte Systeme heißen. Gibt ja auch viele Waffen, die ohnehin ohne Menschen funktionieren. Bomben und sowas kann man ja nicht mit Menschen bestücken, aber das sind hier die Waffen, die in traditioneller Art von Menschen gesteuert werden, also Panzer, Flugzeuge, Schiffe, und da nimmt man die Menschen eben raus und dann heißen sie unbemannte Systeme. Die USA sagen sehr deutlich, wo sie mit solchen Systemen hinkommen wollen. Die haben eine Roadmap, die immer 25 Jahre fortgeschrieben wird. Allerdings, komischerweise, ist die letzte 2013 öffentlich herausgegeben worden und seitdem nicht mehr. Da weiß ich jetzt nicht warum, aber bis 2038 ist ja immer noch ein langer Zeitraum. Nicht? Und das Interessante daran ist, dass das Department of Defense sagt mindestens halbwegs genau, was es da eigentlich alles plant und vorhat. Ob das dann alles so stimmt, das ist eine andere Sache, das kann ich nicht ganz unbedingt beurteilen aus militärischer Sicht, ob da nicht also auch viel Propaganda und sowas mit bei ist, aber auf alle Fälle kriegt man eine Idee davon, was die vorhaben. Man muss aber auch wissen, alle anderen großen Player, China, Russland, entwickeln sowas auch. Europa plant auch eine eigene solche bewaffnungsfähige Drohne oder bewaffnete Drohne zu entwickeln. Das ist allerdings frühestens in 10 Jahren fertig. Also es gibt viele Entwicklungen in der ganzen Welt, die sind alle nicht sehr transparent. Da kann man also nicht so ganz viel drüber sagen. Aber zum Beispiel China hat gerade eine bewaffnete Drohne also öffentlich bekannt gegeben und gesagt, die Staaten der Welt dürfen sie kaufen und haben 24 Raketen an Bord. Während zum Beispiel diese von den USA bevorzugten, die haben bloß 8 Raketen. Also da ist China jetzt quantitativ dann voraus, kommt dann der nächste Schritt sehr bald. Nicht? Und was eben auch eine wichtige Zahl ist, die wollen 3 bis 5 Milliarden pro Jahr ausgeben. Nicht? Kann man hochrechnen bis 38, ist ganz schön viel Geld. Warum wollen sie das überhaupt, unbemannte Systeme? Und das gilt dann für die autonomen Systeme in gleicher Weise. Da werden von Department of Defense 3 Gründe genannt. Der erste Grund sind die 3 Ds. Dull, Dirty, Dangerous. Es gibt viele Aufgaben im militärischen Bereich, die sehr, sehr langweilig sind. Also beobachten, warten und sowas. Und da kommen die Soldaten auf dumme Gedanken, so ein System nicht. Das ist ein wichtiger Grund. Dirty ist klar, nicht? Wenn ein verseuchtes Gebiet, kann man sehr schlecht Soldatinnen und Soldaten reinschicken. Ist besser, so ein System reinzuschicken, wobei nukleare Verseuchung ist eine Illusion. Dazu muss man die Systeme so härten, dass das noch nicht gelungen ist bisher. Nicht? Zum Beispiel Fukushima haben die Japaner, die ja führend sind in Robotern, haben am Anfang keinen einzigen Roboter reingeschickt, um da aufzuräumen, weil die einfach nicht funktionieren in einem nuklear verseuchten Bereich. Dangerous ist auch sehr klar. Nicht? Insbesondere die westlichen Länder heute haben Schwierigkeiten, wenn ihre Soldatinnen und Soldaten tot aus dem Krieg zurückkommen, also im Sarg. Und deshalb sagen sie, na dann schicken wir lieber eine Blechbüchse in einen Krieg und dann sind auf jeden Fall keine Toten da. Das ist also, wie gesagt, der eine Grund. Der zweite Grund ist Geld. Diese Systeme sind kleiner, müssen weniger gepanzert werden, haben noch andere Aspekte, sind deshalb billiger. Erstmal. Und scheinbar. Das ist also ganz, ganz wichtig und da eben im Militärbereich auch nicht tatsächlich nicht beliebig viel Geld da ist, obwohl ja da schon gigantisches Geld ausgegeben wird, muss man also versuchen, auch bei knappen Kassen immer noch militärisch ganz oben zu stehen. Das ist insbesondere natürlich ein Argument der USA, nicht? Die will immer überlegen sein. Die anderen wollen oft dann nur mithalten. Gut, und das dritte, das letzte Argument, das ist eben besonders zu beachten, da nicht nur die USA solche Systeme bauen, sondern alle anderen auch, müssen sie permanent weiterentwickelt werden, um spitze zu bleiben. Das heißt, die Rüstungsspirale ist in dieser Konzeption schon gleich von Anfang an eingebaut. Gut, das ist das soweit, wie gesagt, für die Gründer, und bei Autonomen spielt das dann auch eine Rolle. Und die Autonomie kommt sofort, wenn man dann guckt, was da technologisch bezüglich dieser Art Waffensystem geplant ist oder passiert. Da ist zum Beispiel, oder das ist sehr deutlich, von diesen 160 Seiten Roadmap sind fast ein Drittel auf die technologischen Probleme bezogen. Das heißt, das, was alles noch nicht gut geht. Und das ist nahezu alles Informatik. Da will ich jetzt gar nicht auf die Einzelheiten eingehen. Aber ein wichtiger Punkt von diesen 6 Bereichen, die da so problematisch sind, immer noch, ist Autonomie und kognitives Verhalten, aber das ist nahezu dasselbe. Und da ist auch die auserklärte Idee dazu, das würde, wenn wir autonome Waffen haben, die Kosten noch mehr senken. Das liegt einfach daran, Personalkosten sind das, was am meisten zu Buche schlägt, insgesamt bei so einem militärischen Bereich. Und so eine Drohne zum Beispiel, die im Moment im Einsatz ist, braucht pro Drohne wohl 65 Personen Personal, die die betreuen. Und wenn das dann autonom, und ein Grund dafür ist, dass heute die Drohnen noch Ziele suchen, autonom, und dann nach Nevada melden, ich habe ein Ziel gefunden, darf ich das kaputt machen. Und dieser Weg, und wo dann da in Nevada sitzenden Leute in Containern und gucken sich das an und haben so einen Entscheidungsprozess, und die sind natürlich teuer in gewisser Weise. Und wenn die Drohne das selber machen würde, könnte man 10, 20, 30 Leute pro Drohne einsparen, nehme ich an. Also so in dem Dreh ist das. Und Autonomie da bedeutet eben tatsächlich, dass eben das System alles selber entscheidet, ohne direkte Einflussnahme von Menschen. Und das ist noch keine sehr gute Definition. Ich mache die noch ein klein bisschen besser gleich. Weil, wenn man hier das sich anguckt, ist der Unterschied zu einem normalen Datenverarbeitungs- und informationsverarbeitenden System, einem Programm, überhaupt gar nicht gut zu erkennen. Denn das sammelt auch Informationen und macht eigenständig Aktionen, und der Mensch muss nicht immer direkt eingreifen. Also das ist noch lange keine Autonomie, das ist im Grunde genommen normale Programmierung, was hier beschrieben ist. Ein bisschen klarer und weiter, also was das für Waffen sind und wo da die Probleme liegen, findet man hier in diesem Buch, was sich ausschließlich um autonome Systeme dreht, wobei die das Wort Waffen dazwischen vergessen haben. In dem Buch geht es nur um Waffensysteme, nicht um Systeme insgesamt. Aber das sieht man an der Unterüberschrift, das ist Defense, ist da das Thema. War eine Konferenz, wo der NATO und mit 22 also Autorinnen und Autoren insbesondere, Teilnehmer waren wahrscheinlich mehr, und das Ganze, etwa die Hälfte davon USA, etwa die Hälfte davon aus dem militärischen Bereich, aber eben auch ganz viel Wirtschaft und Wissenschaft, und ja, und die, wie gesagt, haben sich eben mit diesem autonomen System, Waffensystem Problem beschäftigt. Wobei die Hauptüberschrift ist, der Krieg muss neu gedacht werden. Also das ist vielleicht auch ganz interessant. Also autonome Waffensysteme, mindestens aus deren Sicht, ist eine neue Art von Krieg. Tatsächlich wird aber da genauso gestorben und geschossen und wie in allen anderen Kriegen, nur eben mit neuer Technik. Und die ist eben wahrscheinlich wirklich neu. Und bei diesen Buch, und ich gehe jetzt nicht auf alle Details ein, aber ein paar interessante Dinge sind da, die die Herausgeber schon alleine haben 60 Seiten vollgeschrieben von den 320 Seiten und erläutern, was so die Hoffnungen und Möglichkeiten autonomer Waffensysteme sind, und haben aber auch versucht zu charakterisieren, worum es dabei geht, was das überhaupt ist. Nicht? Und das habe ich mal kurz aufgeschrieben. Autonome Systeme agieren auf der Basis integrierter Sensorik, Analytik, Kommunikationsmöglichkeit, Planung und Entscheidung, um vorgegebene Ziele zu erreichen, also bestimmte Dinge zu zerstören oder bestimmte Leute zu töten. Und das ist eine relativ gute Definition. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe selber in diesem Bereich autonome Prozesse geforscht, forsche eigentlich immer noch, und das wird ja seit etwa 20, 25 Jahren ist das ein in vielen Bereichen der Informatik also Thema, diese Autonomie, und da findet man selten gute Definitionen, sehr selten. Das meiste ist so ein bisschen zusammengefrupst und passt dann nur zu dem, was gerade da so gemacht wird. Nicht, die ist gar nicht so schlecht, wobei das in Grün habe ich das dazu geschrieben. Das Entscheidende an diesen Systemen ist, dass die in einer sich permanent ändernden Umgebung agieren. Nicht, denn ansonsten wäre wie auch hier wieder die anderen Dinge, die da stehen, die gehören eigentlich zu nahezu allen Informations- und Kommunikationssystemen dazu. Aber die sind nicht sozusagen in einer fremden Umgebung permanent in Aktion. Das ist ganz wichtig. Und was die tatsächlich auch noch vergessen haben in diesem Buch oder nicht für wichtig erachtet haben, es gibt zwei verschiedene Arten von autonomen Systemen, und das gilt dann auch für Waffensysteme. Die einen sind sozusagen Standalone-Systeme, einzelne Systeme, die autonom agieren. Die anderen sind Gruppen von Systemen, die miteinander kooperieren und kommunizieren oder sogar in Konflikt zueinander stehen. Und das ist bei autonomen Systemen eigentlich, glaube ich, viel entscheidender noch als das Einzelsystem, weil so ein Einzelsystem ist gar nicht so viel was anderes als ein normales informationsverarbeitendes System, aber wo viele kommunizieren müssen und sich verständigen müssen, da kommen eben ganz neue Probleme hinzu. Gut, was gibt es noch in dem Buch? Und das ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Es geht bei diesen autonomen Waffen keineswegs nur um technische Probleme, sondern ein Viertel des ganzen Buchs besteht hier aus legalen, also rechtlichen, ethischen und politischen Problemen, also werden da diskutiert. Nicht? Und warum? Das geht um das Kriegsvölkerrecht. Und bei Waffeneinsatz muss das immer eingehalten werden, zwar nicht immer, aber muss eigentlich. Und das Kriegsvölkerrecht ist deshalb an dieser Stelle so ein wichtiges Thema, weil im Moment werden diese noch gar nicht autonomen Waffen, bisher sind sie ja nur teilautonom und sind unbemannt, werden in einer Weise eingesetzt, die praktisch durch und durch völkerrechtswidrig ist. Nicht? Also diese Drohnen werden benutzt, um Personen gezielt zu töten nach Todeslisten, werden benutzt, um Personen zu töten, die bestimmte Merkmale zeigen, also tatsächlich Turbanträger zwischen 20 und 40 Jahren, die irgendwie zusätzlich noch auffällig sind, werden als Ziele identifiziert. Es gibt unglaublich viele Ziviltote und das ist alles völkerrechtswidrig. Das Völkerrecht sagt, Genfer Konvention, nur Zivilisten müssen geschont werden, nur kämpfende Soldatinnen und Soldaten dürfen getötet werden, also selbst die in Heimaturlaub oder krank sind oder so, dürfen nicht getötet werden, und das passiert aber alles mit diesen jetzigen Drohnen, und das wird bei autonomen Waffen garantiert nicht besser. Also die Problematik ist da, und deshalb beschäftigen sich diese Leute tatsächlich eben auch sehr stark mit diesen Aspekten. Nicht, was zum Beispiel noch ganz wichtig ist, die Verhältnismäßigkeit ist eigentlich bei Kriegsvölkerrecht gefordert. Aber was ist an diesem jetzigen Einsatz dieser Waffen verhältnismäßig, wenn die einen Drohnen haben und die anderen nur beschossen werden können und die haben nicht mal eine Luftabwehr, um die runterzuholen? Also das ist überhaupt nicht, Aber der Rest beschäftigt sich, und auch der nächste Teil, wieder ein Viertel des Buches, beschäftigt sich mit wieder nicht den wirklich technischen Aspekten der Geschichte, sondern dass die Menschen müssen, also die Soldatinnen und Soldaten und die Offiziere, die müssen ja diese Systeme einsetzen und benutzen. Und die werden als Problem gesehen, also dass die richtig damit umgehen im Sinne von militärisch richtig. Nicht? Also und was ganz, ganz wichtig ist, das ist vielleicht sogar ein bisschen erstaunlich, die Militärs haben offensichtlich größten Respekt davor, zu viel Kontrolle aus der Hand zu geben. Also eigentlich wollen die keine Autonomie nach diesen Seiten, die man da liest. Nicht? Das ist zwar eine Entwicklung, die jetzt passiert, aber wenn es irgend geht, wollen sie dann das letzte Wort haben. Also da gibt es Abstufungen von Autonomie, die reichen von überhaupt nicht autonom, das ist witzigerweise nicht 0, sondern 1, bis hin zu 10. Das System macht alles selbst. Und das wollen die auf keinen Fall. Nicht so zwischendrin ist, wie jetzt zum Beispiel, das ist 5 oder 6. Das Ziel wird ausgesucht und das System macht einen Vorschlag, was kaputt gemacht werden soll, und dann Mensch entscheidet, ja, schieß drauf. Das ist so Mittel, und dann gibt es noch Abstufung. Das nächste ist dann, glaube ich, das System macht einen Vorschlag und nur wenn der Mensch ein Veto einlegt, schießt es nicht. Also es schießt von alleine, aber nur wenn keiner das Gegenteil sagt. Also da gibt es so verschiedene Ebenen, und die Militärs neigen dazu, lieber ein Stück weit die Kontrolle zu behalten. Nicht, obwohl das ist weitgehend, wenn man hört von diesen Drohnenpiloten, was die für Erfahrungen machen, das ist eine Illusion, weil die ja, die sehen ein Bild vor sich, da ist ein Kreis drumherum, hier könntest du draufschießen, die Leute sehen sehr gefährlich aus, sagt das System, was soll der machen? Der schießt drauf, fast immer. Und viele sind ja auch sehr krank geworden davon, also das ist keineswegs ein Computerspiel oder so. Und dann gibt es auch noch ein paar technische Dinge, also das hatte ich auch schon gesagt, Interaktion von Soldaten und autonomen Systemen ist überhaupt noch nicht richtig entwickelt, da muss man noch ganz viel für tun. Ist wieder ein Viertel des Buches, über ein Viertel, nicht? Und was mich am meisten gewundert hat, es gibt immer noch ganz erhebliche Probleme mit den optischen Sensorsystemen, die also ja gebraucht werden, um in einem fremden Gebiet umherzufliegen oder umherzufahren. Nicht? Das hat mich deshalb gewundert, weil dieses Problem wird ja in der Computergrafik und der Arbeiten viele, viele tausend Informatikerinnen und Informatiker seit 50 Jahren und vielfach an diesem Problem, und da in der Zwischenzeit Bilderkennung ist schon wirklich sehr, sehr gut gegenüber den Anfängen, die ich auch schon gesehen habe in meinem langen Arbeitsleben, aber eben offensichtlich immer noch nicht gut genug. Nicht? Und das dazwischen, das ist ein ganz wichtiges weiteres Problem, Simulation. Man kann ja Systeme, die völlig neu sind und von denen man noch gar nicht weiß, ob sie funktionieren, nicht einfach im Schlachtfeld einsetzen. Das muss also simuliert werden, und da ist überhaupt gar nicht so ganz so klar, wie man eigentlich so eine Kriegssituation wirklich simuliert, sodass das funktioniert. Dieser Cousignot, sagen wir mal Major General oder wie immer der heißt, ist der Chief Scientist, der hat dann in Poplien 4 Seiten, das andere war ja immer ausufernd, zusammengefasst, was noch alles zu erforschen ist, bevor man richtig autonome Waffensysteme haben kann. Nicht? Und danach klingt das tatsächlich so, als wenn es noch eine Weile dauert, ehe die so richtig da sein werden. Einzelne sicherlich vorab. Nicht? Das ist eine ganz lange Liste, die eben daraus besteht, dass die Soldatinnen und Soldaten überhaupt erstmal kulturell, sozial und organisatorisch völlig neu sich orientieren müssen, also auch ausgebildet werden müssen, über eben alles, was die Datenverarbeitung dabei machen muss, angefangen von der Sammlung der Daten über deren Interpretation hin zu Entscheidungssystemen, Kommunikation, Vernetzung, das ist alles nicht fertig entwickelt, sondern das ist alles nur, weiß man, dass man es braucht und wird schon viel dran gearbeitet, aber es eben noch, selbst die Stromversorgung ist keineswegs gesichert bei diesem System, insbesondere wenn die auf dem Land rumfahren. Nicht, beim Fliegen ist ziemlich klar, die haben dann 72 Stunden und dann müssen sie wieder zurück, aber wenn das unterwegs ist auf dem Land, da kann ich mir vorstellen, dass die bleiben dann oft liegen. Nicht? Und dass das alles als militärisches Gesamtsystem funktioniert, das ist bisher keineswegs gesichert. Den lasse ich mal aus. Eine sehr interessante Aussage haben die Herausgeber von diesem Band gemacht. Sie empfehlen nämlich den Militärs, sich die Geräte und die ganzen Systeme im zivilen Bereich zu kaufen. Das ist wirklich ein Paradigmenwechsel im militärischen Bereich. Vor 40 Jahren, da haben die alle Informatiksysteme selber entwickelt und dann allenfalls dem zivilen Bereich zur Verfügung gestellt. Jetzt scheint es langsam umgekehrt zu werden. Das ist nachvollziehbar, weil der zivile Bereich in der Zwischenzeit gigantisch entwickelt ist. Ich meine, es gibt ja kaum noch etwas, wo keine Datenverarbeitung drinsteckt. Und der militärische Bereich ist in dem Zusammenhang überhaupt nicht kleiner geworden, auch gewachsen, aber eben nicht annähernd so groß wie der zivile Bereich. Gut, ein Wort ganz kurz, wo diese Ideen, sich mit solchen Art von Waffen zu beschäftigen, herkommen. Nicht? Und da kann man einen historischen Punkt relativ gut benennen. Das Department of Defense hier über seine Forschungsförderungsorganisation DARPA hat 1983 ein Forschungsprojekt für künstliche Intelligenz ausgeschrieben mit 500 Millionen US-Dollar Förderungsmitteln. Das war zu der Zeit ein gigantischer Betrag und ich glaube nur das Manhattan-Projekt, also Atombombenentwicklung, war vorher teurer. Also das ist wirklich eine irre Sache gewesen. Und da hat die künstliche Intelligenz, die ja seit Mitte der 1950er Jahre schon eine gute Entwicklung genommen hatte und dann so ein bisschen ins Dümpeln gekommen ist, einen ganz neuen Schub gekriegt, der bis heute angehalten hat. Also da ist sozusagen der jetzige KI-Hype hat da seinen Ausgangspunkt genommen, soweit ich das richtig beurteilen kann. Und da gab es 3 Projekte, die gesagt worden sind. Und eins davon waren autonome Fahrzeuge. Das sieht man oben links sehr gut. Das Ding soll eben da beliebig in der Gegend rum navigieren können. Das ist das mittlere Bild. Das soll Hindernissen ausweichen können, wurde damals gefordert. Und das dritte ist ein bisschen lustig. Das soll sich verstecken können. Also ist so ein bisschen Polizei und Gendarm, Polizei und Räuberspiel oder so. Aber immerhin. Dann wurde da auch so ein interessantes Tierchen rechts unten mindestens in Aussicht gestellt für ganz besonders komplizierte Gegenden und das ist auch gebaut worden. allerdings achtbeinig und viele Roboter, wer das heute sieht, viele Roboter sind nach dem Prinzip jetzt gemacht. Nicht, das hier ist ein Kollege, der auch in Bremen jetzt ist, vorher war er in Bonn bei der GMD und der hat das, der wird immer noch dran gebaut, allerdings jetzt nicht mehr für militärische Zwecke, das soll auf dem Mars fliegen. Gut, weiß ich, irgendeine Mission 2030 oder vielleicht auch nie. Gut, dann komme ich zur Autonomie selbst. So ein bisschen habe ich ja zwischendurch immer schon angedeutet. Nicht? Autonomie ist ja ein vielfältig verwendetes Wort, ein Attribut in mehreren Zusammenhängen. Und da ist ja schon die Frage erlaubt, was hat es mit dieser technischen Autonomie bei Waffensystemen insbesondere auf sich im Verhältnis zu dem sonstigen Autonomiebegriff. Und da gibt es staatliche Autonomie, also wenn Staaten haben Gesetzgebungskompetenz, dann sind sie autonom. Da ist offensichtlich der Zusammenhang nicht so deutlich erkennbar, habe ich auch nicht versucht, näher aufzuklären. Interessanter ist dann eben schon in der Philosophie, Pädagogik, Psychologie, Soziologie gibt es eben Autonomiebegriffe, die alle den Menschen zugeordnet sind. Also der Mensch wird da ganz oft als autonomes Wesen. Ich habe hier mal ganz vor kurzem hingeschrieben, wie Kant Autonomie für Menschen erläutert, dass wir vernunftbegabt sind. Also ich meine, der hat da Wälzer von Werken vollgeschrieben, um das zu erläutern, aber es läuft auf diese Vernunft hinaus. Die macht uns oder die erlaubt uns, autonom zu agieren im Rahmen dessen, wo man, das ist ja nie absolut und total, wir sind ja gleichzeitig auch gesellschaftliche Wesen und können deshalb ja nicht völlig, aber ich denke eben auch, das ist gerade der Witz an Autonomie, dass das Zusammenwirken von autonomen Wesen, gebildeten Systemen in einer Gruppierung das Interessante an Autonomie ist gegenüber sonstigen Systemen. Aber das ist wieder was anderes noch. Also zusammengefasst, menschliche Autonomie gibt es ja, oder könnte man mindestens konstatieren. Biologie insgesamt spricht oft von Autonomie. Das habe ich hier nochmal ein bisschen nebeneinander gestellt. Nicht in der Biologie angefangen hat es eben mit den Menschen. Die Biologen sind dann relativ schnell dazu gekommen zu sagen, naja, wenn der Mensch autonom ist, dann offensichtlich die Tiere auch. Also da werden in der Zwischenzeit nahezu alle Tiere auch als autonome Wesen gedeutet. Es gibt die ersten Überlegungen, dass auch Pflanzen autonom agieren. Nicht? Also die Überlegung, ich weiß jetzt nicht, wer der Autor ist, über Wälder, die dann eben systematisch zusammen, super, ja, danke, zusammenarbeiten. Gut, und in der Technik, da kann man auch ziemlich genau sagen, da werden Roboter mit dem Prädikat autonom versehen, Prozesse, da habe ich vier Sätze selber zu geforscht, Systeme ganz allgemein. Und da kann man ziemlich genau sagen, wo die Autonomie herkommt und wer daran schuld ist, nämlich die Programmiererinnen und Programmierer. Das sind nämlich alles programmierte Systeme und die das entwickelt, geschrieben, modelliert haben, die machen die Autonomie da rein. So viel, wie da dann drin ist, das ist eben auch dann nicht schon so klar, aber es ist immer gemacht und es ist immer nur so weit, wie es algorithmisch geht. Mehr kann man eben nicht programmieren. Tatsächlich kann man noch viel weniger programmieren, aber das ist eine andere Geschichte. Nicht? Und verglichen jetzt zu der Autonomie in der Natur, wenn wir jetzt mal unterstellen, der Mensch ist autonom, dann wissen wir aber nicht, wie das da passiert. Worin der Mechanismus besteht, was da in unserem, wahrscheinlich findet es ja im Gehirn statt, was da genau abläuft, um Wahrscheinlich ist das ja auch irgendwie sowas wie ein Programm, aber wir kennen es nicht und wir können es auch bisher überhaupt nicht richtig analysieren. Also soweit ich das sehe, ist Autonomie da ungeklärt und ich kenne auch den einen oder anderen Gehirnforscher, der sagt, wir haben gar keine Autonomie. Das ist ein bisschen, also es gibt so eine Gruppe von Gehirnforschern, die sagen, wir seien biogenetische Maschinen. Das Merkwürdige an dieser Argumentation ist, das ist so ein bisschen wie, wenn ein Kreter sagt, alle Kreter lügen. Die sind ja dann auch biogenetische Maschinen. Und wenn die dann zu der Idee kommen, wir haben keine Autonomie, dann ist das ja bloß aus ihrer Biogenese heraus. Das kommt nicht hin. Man kann nicht Wissenschaft machen und annehmen, man ist nicht autonom. Also, oder man kann nicht denken und trotzdem Wissenschaft sein. Da ist ein Widerspruch, aber ist egal. Warum habe ich diese Gegenüberstellung gemacht? Da man die Naturautonomie natürlich nicht richtig weiß, was das ist, wo drin die besteht, wie die funktioniert, was da passiert im Gehirn, kann man natürlich auch Ähnlichkeiten zu technischer Autonomie allenfalls auf einer phänomenologischen Ebene wiederfinden. Und man kann es nicht überprüfen, weil wenn man das eine nicht kennt und das andere macht, dann gibt es keine Chance herauszukriegen, es sei denn, man forscht ganz viel und hat dann in Zukunft tolle Erkenntnisse, was ich mir sehr wünschen würde, aber heute hat man es nicht, also vorläufig unüberprüfbar. Das Problem daran ist nicht, dass dieser Zustand besteht. Das Problem haben wir ganz oft in der Wissenschaft, dass wir Dinge benennen müssen. Und da nimmt man entweder völlig neue Begriffe, die kein Mensch auch nur annähernd zuordnen kann, oder man nimmt Begriffe, die schon da sind, weil so gewisse Ähnlichkeiten bestehen. Und da kann man sich sehr schwer vertun, kann man aber auch großes Glück haben, dass man viel besser verstanden wird als vorher. Wichtig ist, dass das klar ist, dass es sich um begriffliche Setzung handelt, die wegen gewisser Ähnlichkeiten passiert. Und das wird allerdings in diesem gesamten Bereich der autonomen Systeme, einschließlich Waffensysteme, eher wenig sorgfältig gemacht. Da wird ganz oft der Eindruck hergstellt, ich habe diverse Dissertationen mir auch angeguckt in der Robotik und so. In der Einleitung steht immer drin, wir bauen jetzt ein System, was das und das macht, wie der Mensch. Und dann machen sie irgendwas und dann kommt aber im Fazit nie wieder und jetzt haben wir bewiesen, dass das genau ist wie beim Menschen. Der Mensch kommt später nie wieder vor, in fast all diesen Arbeiten. Und das gilt auch für diesen militärischen Bereich. Das ist also eine gewisse Fiktion. Gerade in diesem, Problem kann man vorher schon nennen, aber insbesondere an der Stelle ist dann eben auch die Frage, muss dann erlaubt sein, ob man solchen Systemen wirklich, wenn man sie jetzt zu Ende entwickelt, die Entscheidung über Leben und Tod anvertrauen will. Was ja in gewisser Weise dort passiert. Kann man das ethisch vertreten? Darf das sein? Können die, und das ist bei Waffensystemen eben eine wirklich zentrale Frage, können die so entwickelt werden, dass das Kriegsvölkerrecht eingehalten wird? Und da gibt es Leute, die sagen, ja, natürlich. Und das sind gar nicht so wenige. Auch in diesem Buch, was ich erwähnt habe, gibt es Leute, die sagen, wo soll da das Problem sein? Wir machen das schon richtig. Und andere sagen, da muss man jetzt aber sehr aufpassen. Also die Stimmen sind keineswegs eindeutig in die oder die Richtung. Es gibt so und solche. Hier der Ron Arkin, der ist da ganz sicher, die können das und die können das besser als Menschen, weil zum Beispiel Soldaten feige sind und in Panik geraten und Befehle nicht verweigern, weil sie Angst haben, eingesperrt zu werden oder vor das Gericht gestellt zu werden. Dem System ist das alles egal, die machen das einfach nach ihrem maschinellen Wissen, sagt er. Der ist allerdings von Department of Defense bezahlt mit seinen Roboterentwicklungen, sodass er nicht ganz eine unabhängige Meinung ist. Ich sage nein, das darf man diesem System nicht erlauben. Nicht? Und das liegt daran, das hatte ich ja deutlich gemacht, die Systeme sind ja nur in dem Sinne autonom, dass wir als Menschen da Autonomie reinprogrammiert haben. Nicht? Im Endeffekt heißt das einfach nur, dass unser Einfluss auf diese Art zu töten schlicht und ergreifend vorverlegt ist. Wird jetzt nicht mehr aktuell in Nevada entschieden, sondern schon beim Programmieren. Und da ist doch klar, dass das noch weniger beherrscht werden kann als der jetzige Zustand, denke ich, dass das für sich spricht. Nicht das andere ist, wie kann man wenn wir in der Informatik Systeme entwickeln, sind die fast immer fehlerbehaftet, teilweise stark fehlerbehaftet. Und dann gibt es Testen, Validieren, Simulieren, Verifizieren, um die Fehler zu entdecken und vielleicht rauszukriegen. Oft geht auch das gar nicht. Was man dafür aber immer braucht, ist ein Vergleichsmodell. Man muss an irgendetwas ablesen können, ob der Test jetzt erfolgreich war oder nicht. Und wenn man aber gar nicht weiß, was Autonomie ist, auch die technische Autonomie ist ja nur programmiert, die ist ja gar nicht, gibt es ja auch kein Vergleichsmodell dazu, dann ist das höchst problematisch. Die Genfer Konvention ist ein Gesetzestext, also oder sowas ähnliches. Juristen, also es gibt ja Kriegsverbrecherprozesse, da gibt es 7, 8, 9, 10 Juristen, vielleicht manchmal sogar 100, je nach Wichtigkeit. Die haben alle ganz unterschiedliche Interpretationen zu den einzelnen Paragraphen. Soweit ich das sehe, hat jeder Jurist ohnehin zu jedem Gesetz noch selber zwei Meinungen keine zwei haben dieselbe Meinung. Also wie soll man sowas programmieren? Nicht? Das, was da, wenn man Programme schreibt, die das machen, dann machen die das in einer einzigen Weise. Und da werden auch nicht viele Juristen in den Programmierteams drin sein. Also das wird dann Laieninterpretation von komplizierten Gesetzestexten. Allenfalls. Und dann könnte es sein, dass das alles überhaupt gar nicht berechenbar ist. Also, dass sich das, was da eigentlich gemacht werden soll, überhaupt gar nicht programmieren lässt. Da muss man allerdings aufpassen, dieses Argument wird in Politik, Wirtschaft und teils auch Wissenschaft nicht sonderlich ziehen. Da wird einfach gemacht, wenn man nicht eingreift. Für mich ist das also extrem fragwürdig, sowas zu machen, weil erstens technisch das sich nicht sicherstellen lässt und zweitens eben die ethischen Anforderungen, die es erfüllen müsste, aus meiner Sicht keine Chance haben, realisiert zu werden. Ich wollte viel Zeit lassen zum Diskutieren, ich habe eigentlich noch eine Vertiefung dieser Argumentation, die ich gerade hatte, vorgesehen, das lasse ich mal aus. Wie gesagt, das ist nur eine Vertiefung von dem, was ich so und so gerade gesagt habe. Das ist dann auch nicht. Das habe ich schon gerade gesagt.
Die Folien zur Verfügung stellen?
Die Folien bleiben hier. Mhm. Ich kann vielleicht in der Diskussion auch noch mal kurz darauf zurückkommen. Aber diskutieren sollten wir lieber. Und ich bräuchte was, 5 Minuten ist gut, ich bräuchte da vielleicht noch mal 10 Minuten. Sonst muss sich das jemand wünschen. Also hier, das ist eine praktische eine Zusammenfassung. Nicht mal, was ich mir wünsche von dem, was ich jetzt erzählt habe, ist, dass man eben menschliche Autonomie und technische Autonomie ganz sorgfältig auseinanderhält, begrifflich. Also eben immer dazu sagt, hier, das geht um technische Autonomie und das Autonomie, das und das hier meint. Und bitte nicht mit menschlicher Autonomie verwechseln, da wissen wir gar nicht so genau. Nicht? Was eben tatsächlich passiert, ist, dass das selbst von Leuten, die vom Fach sind und das eigentlich sehen müssten, wird das nicht gemacht, ganz oft nicht. Und schon gar nicht in Politik und Wirtschaft. Die quatschen im Prinzip alles nach, was man ihnen einflüstert. Da bin ich sehr skeptisch, dass von da sozusagen das kritische Potenzial herkommt. In der Wissenschaft sollte man das eigentlich erwarten. Es ist traurig aus meiner Sicht, dass man heute bei Wissenschaft das Wort kritisch dazu sagen muss, wenn sie kritisch sein soll. Eigentlich ist Wissenschaft ohne Kritik gar nicht so richtig was. Aber gut. Naja, und ich fürchte, dass eben manche das ignorieren, den Unterschied mit Absicht, weil sie da argumentativ, also dass die technische Autonomie lässt sich leichter verkaufen, wenn der Eindruck erweckt wird, die Systeme können das, was die Menschen da auch machen. Nicht? Das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum das so falsch genutzt wird. Entschuldigung, ich bin auf einmal rückwärts hier gegangen. Als letztes wollte ich noch sagen, tatsächlich gibt es auch Gegenentwicklung. Also es ist jetzt keineswegs so, da gibt es zwar unglaubliche Anstrengungen, zu autonomen Waffensystemen zu kommen, mit all diesen Problemen, die ich genannt habe, aber es gibt auch Leute, Organisationen, die sagen, lasst uns das lieber sein lassen. Nicht? Da ist interessanterweise auch auf der UN-Ebene wird das in so einem konventionellen Waffengremium seit einigen Jahren behandelt. Es gibt immerhin 26 Staaten, die sagen, lasst uns das verbieten, von 90 Beteiligten. Deutschland gehört nicht zu den 26. Obwohl die Regierung sagt, wir wollen niemals autonome Waffen einsetzen, weil die ethisch zu bedenklich sind. Den Widerspruch kann ich überhaupt nicht erklären. Ich glaube, dass die Aussage, wir wollen niemals autonome Waffen einsetzen, schlicht und ergreifend gelogen ist. Nicht? Denn bei diesen bewaffnungsfähigen Drohnen, da hat die Regierung gesagt, die brauchen wir zum Schutz der Feldlager der Soldaten. Und wenn sich herausstellt, dass man autonome Waffen zum Schutz von Feldlagern von Soldaten braucht, dann kann man doch auf die nicht mehr verzichten. Also das Argument, nicht, die Argumente, ich meine das mit dem Schutz der Soldaten in Feldlagern für Drohnen, ist zwar auch lächerlich. Nicht, weil ich meine, da muss, wie gesagt, man, Drohnen funktionieren nur da, wo keine Luftabwehr ist. Wo baut denn die Bundeswehr Feldlager, wo keine Luftabwehr ist? Das ist im Moment in Mali. Da ist das sogar eine UN-Mission, die ist völkerrechtlich sogar sanktioniert. Nicht? Und da setzen die unbewaffneten Drohnen auch ein, kann sein. Nicht? Aber ich meine, für Feldlager in Mali 1,5 Milliarden Euro auszugeben, das kann irgendwie nicht wahr sein. Und nur mit den Drohnen. Und dann werden ja die Dinger in Europa auch selber gebaut. Nicht? Und wenn da die Partner sagen, wir wollen die Drohnen autonom machen, dann möchte ich sehen, wie Deutschland sich da entzieht. Also das muss man insgesamt stoppen. Und das wäre gut, wenn unsere Regierung da mitmachen würde. Nicht? Dann gibt es eine Unterschriftensammlung von KI- und Robotikexperten seit ein paar Jahren mit insgesamt inzwischen über 30.000 Unterschriften, 3.000 Fachleute. Das ist gegen autonome Waffen. Das ist ganz interessant, diesen offenen Brief zu lesen. Die Leute, die das gemacht haben, waren ja KI-Experten, die sagen, wir können das, aber wollen nicht. Und nicht wollen ist schon mal gut. Und das ist bei diesem Future of Life Institute, das ist ein sehr potentes Institut, weil es sehr, sehr viel Geld hat und sehr viele berühmte Leute da mitwirken. Die haben jetzt gerade eben einen Pledge auf den Weg gebracht, wo sie eben politisch Einfluss nehmen wollen, explizit auf die Staaten der Welt. Da könnte was drin sein. Naja, dann gibt es aber auch kleinere Sachen, wie dieses International Committee for Robotic Arms Control. Und Rainer hat es erwähnt, ich bin auch Mitglied im Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Wir haben da seit einiger Zeit eine Cyberpeace-Kampagne und da kümmern wir uns unter anderem auch um so eine Themen. Und deshalb halte ich öfter mal Vorträge in diesem Kontext. Ja, vielen Dank.